Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Versuch einer Rallye konnte weder in Europa noch in den USA gehalten werden. Belastende Meldungen aus China, aus dem Immobiliensektor sorgen für Gegenwind, genauso wie die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Und wir haben Yom Kippur, das heißt, viele Händler sind heute nicht an ihren Händlertischen. Die Liquidität ist dünn und die Volatilität könnte ein bisschen höher sein. Die Tatsache, dass saisonal betrachtet die letzte Septemberwoche meistens besonders schwach notiert, steht der Wall Street auch im Weg. Tja, die Rallye-Versuche sind wieder mal gescheitert. Wir hatten die europäischen Börsen und auch die Wall Street mal kurz auf der Gewinnerseite, aber das ist schon wieder flöten gegangen. Wir haben einmal negative Nachrichten aus China. Wir haben außerdem an diesem Montag Yom Kippur hier in den Vereinigten Staaten auch einen Feiertag für sehr viele. Das heißt, die Liquidität an den Händlertischen wird eher etwas dünner sein und die Volatilität dementsprechend ein bisschen größer. Und man darf nicht vergessen, dass die letzte Septemberwoche saisonal bedingt zumeist schwach verläuft. Also viele Gründe der Zurückhaltung. Wir sehen auch den CNN Angst- und Gier-Indikator, der jetzt wieder entschieden auf Angst umgesprungen ist. Und bevor ich mir die Märkte mal etwas genauer anschaue, hier ein paar ganz interessante Statistiken. Wir haben jetzt also den S&P seit Jahresauftakt nur noch etwas mehr als 12% im Plus. Wenn man die sogenannten Magnificent Seven rausrechnet, das sind unter anderem die großen Tech-Werte, die besonders gut gelaufen sind, dann ist der S&P 500 nur noch etwa 3% und mittlerweile eigentlich weniger als 3% im Plus. Also 7 Aktien laufen ausgesprochen gut, die anderen 493 weitaus weniger. Und das Ganze wird natürlich noch extremer, wenn man in diese Magnificent Seven auch noch eine Eli Lilly, eine Blackstone, eine Costco und eine Walmart mit einrechnet, dann sind im Schnitt wesentlich mehr Aktien schlecht gelaufen in diesem Jahr. Also es wird zumindest sichtbar, dass der S&P 500 insgesamt ein sehr schlechtes Barometer dafür ist, wie dieses Jahr verläuft. Wir konnten jetzt im S&P, und das ist eine Statistik hier von Morgan Stanley, etwa 30% aller Aktien im S&P 500 konnten die Performance des Index in diesem Jahr schlagen. Die Hälfte aller Aktien konnten in diesem Jahr überhaupt nicht zulegen und tendieren schwächer, haben an Boden verloren. Also kein wirklich einfaches Börsenjahr, wobei man sagen muss, dass jetzt die technischen Indikatoren so langsam auf überverkaufte Niveaus zurückgelaufen sind. Ich hatte ja schon vor meiner Reise nach Deutschland diese Handelsspanne angesprochen zwischen 4.350 und 4.580. Wir sind jetzt am unteren Ende dieser Spanne, haben diese Spanne in mancherlei Hinsicht dann auch bald durchbrochen. 4.200, da ist die sehr wichtige Unterstützung im S&P 500. Und eine technische Gegenbewegung wird eigentlich immer wahrscheinlicher. Schaut euch hier mal an, die Anzahl der Aktien im S&P 500, die über zum Beispiel der 50-Tages-Linie notieren. Das sind mittlerweile weniger als 18% der Aktien. Und damit erreichen wir langsam Niveaus, die eine technische Gegenbewegung signalisieren. Das Gleiche, wenn man sich die RSI-Momentum-Indikatoren mal anschaut oder, wie ich heute Morgen in Koch Insights auch nochmal dargestellt hatte, die Anzahl der Leerverkäufe. Wir sehen deutlich mehr Leerverkäufe. Laut Goldman Sachs sind die Leerverkäufe jetzt in den letzten 6 Wochen durch auch insbesondere die Hedgefonds weiter angestiegen. Per 22. September ist das sogenannte Long-Short-Ratio fast wieder auf ein 5-Jahres-Tief gesunken. In anderen Worten, sehr viele setzen schon wieder auf weiter sinkende Kurse und könnte man fast auch als eine Art Kontraindikator nehmen. Wenn das Put-Call Ratio, also das Long-Short-Ratio, schon wieder so extreme Niveaus erreicht, ist das ein Ausdruck dafür, dass Angst mittlerweile sehr ausgeprägt ist. Und ja, die letzte Septemberwoche ist saisonal bedingt eine schwache Handelswoche. Aber man darf nicht vergessen, dass in den letzten 100 Handelstagen des Jahres, und in der Phase sind wir jetzt schon, 78% der Fälle tendiert der S&P 500 in diesen letzten 100 Handelstagen freundlich. Der Nasdaq hat im Oktober für gewöhnlich gute Karten, läuft dann besonders stark zurück im Vergleich zum S&P 500. Das sind natürlich alles nur saisonale Trends. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau, aber letztendlich drehen jetzt die saisonalen Faktoren, die für Gegenwind gesorgt haben, ab Anfang Oktober und sorgen eher für Rückenwind. Und nochmal auch die DMARC-Indikatoren zum Beispiel, wer sich da auskennt, hier haben wir die ersten Kaufsignale. Auch das ein Signal, dass wir vielleicht in dieser Woche eine Bodenbildung sehen mit einem möglichen Rücklauf. Wenn 4.200 bricht im S&P, dann wird's ernster, das muss man ganz klar sagen. Dann ist der Weg bis 3.600 frei. Aber ich gehe erstmal davon aus, auch für die eigene Strategie, dass 4.200 halten wird und dass wir zwischen 4.200 und 4.300 eigentlich auch wieder durchaus Einstiegskurse bekommen haben. Angst ist jedenfalls deutlich gestiegen, was ganz stark mal wieder den Aktienmarkt dominiert. Schauen wir uns das mal hier an, ist die sehr hohe Korrelation mit dem Verlauf der Renditen der US-Staatsanleihen. Hier sehen wir einmal die Einmonatskorrelation zwischen den 10-jährigen Realrenditen und der Performance des S&P 500. Und um es mal vereinfacht darzustellen, also dieser Chart zeigt oder verdeutlicht, dass die Richtung bei den Renditen der Staatsanleihen zunehmend auch die Richtung am Aktienmarkt mit dominiert. Ich würde aber vermuten, dass die Wirtschaft zumindest kurzfristig gesehen nicht so stark ist, wie der ein oder andere Marktteilnehmer denkt. Und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen auch etwas stärker sichtbar wird. Schaut euch mal an, wie die Aktien der Einzelhändler, die ja nun sehr sensibel reagieren auf die Konsumlaune hier in den Vereinigten Staaten, wie die Aktien der Einzelhändler in den letzten Wochen performen. Auch diese Grafik hier von Morgan Stanley, die Bank of America, hatte vor einigen Tagen einen ähnlichen Chart dazu. Wir sehen zum einen, dass die 200-Tage-Linie bei den Einzelhandelswerten discretionary, das ist jetzt nicht Supermärkte, sondern das Zeug, das man sich halt so kauft, wenn man so ein bisschen Geld verschwenden möchte. Also man braucht es nicht unbedingt, Klamotten zum Beispiel. Und diese Aktien gleichgewichtet haben die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen, signalisieren also durchaus auch Schwäche und die Sorge, dass der Konsum weiter abkühlt. Das liegt zum einen an den gestiegenen Benzinpreisen in den USA. Das liegt auch daran, dass die Studentenkredite jetzt ab dem 1. Oktober wieder bedient werden müssen. Das liegt daran, dass zum Beispiel auch die Delinquencies, also verspätete Zahlungen für Kreditkarten und Autofinanzierung, auch beide im Aufwind und allesamt Signale, dass der Konsument eben doch auch anfängt, ein Stück weit auf die Bremse zu treten. Wir sehen sogar im Häusermarkt jetzt, dass Verbraucher hier, wenn man sich anschaut, dass zunehmend kleinere Häuser geordert werden bei Lennar, bei KB Homes. Das sind alles Zeichen, dass auch hier eine gewisse Abkühlung stattfindet. Und ich würde mal sagen, bei den Renditen, die wir jetzt erreicht haben, sollten sich Anleger eigentlich mehr Sorgen machen um das Wachstum, zumindest temporär, als jetzt unbedingt über die Höhe der Renditen, die ja schon sehr, sehr stark gelaufen sind. Aber nochmal in diese These, dass wir jetzt A, technisch überverkaufte Signale bekommen, B, die Angst zugenommen hat und D, die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass wir zumindest eine temporäre Wachstumsdelle sehen werden. Das müsste eigentlich die Renditen Stück weit auch wieder ein bisschen runterziehen und den Aktienmarkt auch mit ein bisschen stürzen. Jetzt stehen heute keine wirklich nennenswerten Wirtschaftsdaten an. Das wird erst im Wochenverlauf noch spannend werden. Wir haben im Wochenverlauf sehr viele Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland, die Verbraucherpreise für den September, die am Donnerstag gemeldet werden. Dann die Verbraucherpreise der Euro-Länder für den September am Freitag und der PCE hier in den Vereinigten Staaten, wichtiger Inflationsindikator. Allerdings sind das die August-Daten, die am Freitag veröffentlicht werden. Die wirklich wichtigen Daten kommen eigentlich erst ein bisschen später. Zum Beispiel die Arbeitsmarktdaten hier in den Vereinigten Staaten, die gemeldet werden. Dann, wo haben wir es hier? Anfang Oktober, also erster Freitag quasi im Oktober, 6. Oktober, um genau zu sein. Und wenn irgendeiner dieser Indikatoren schwächer ausfällt, wäre das letztendlich gesehen natürlich auch ein gewisses Aufatmen bei Anleihen und damit Stück weit erstmal auch auf der Aktienseite. Und ich möchte hier nochmal einen Chart zeigen von GMI Global Macro Investors von Raoul Pal. Ich hatte den Chart vor der Abreise schon mal drin und ich finde es sehr interessant zu sehen, dass der Arbeitsmarkt nicht so stark ist, wie der ein oder andere Marktteilnehmer zu denken scheint. Und zwar zeigt dieser Chart hier einmal die Revidierungen, die wir rückwirkend bekommen. Also die Anzahl der geschaffenen Jobs und wie diese Anzahl der geschaffenen Jobs rückwirkend immer wieder teils extrem stark nach unten revidiert werden. Schaut euch an, wo wir im Juni waren. Der Juni wurde um über 100.000 Jobs nach unten revidiert. Wir sehen, dass das in diesem Jahr besonders ausgeprägt ist. Und das zeigt einmal mehr, dass auch wenn auf Anhieb erstmal, es wurden nur 400.000 Jobs geschaffen, klingt super. Aber wenn rückwirkend dann immer wieder kräftig gesenkt wird, ist das durchaus auch ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt eben nicht so robust ist, wie der ein oder andere denken mag. Und wie vielleicht sogar die amerikanische Notenbank, denke ich mal, ist ja schon ein Paradox, dass die Notenbank letzte Woche die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft angehoben hat für das kommende Jahr, mit weniger Arbeitslosen rechnet. Müsste man ja denken, also wenn nächstes Jahr wirklich die Konjunktur an Dynamik gewinnt, wird die Notenbank dann auch die Inflationserwartung nach oben revidieren. Das hat sie nicht getan. Müsste ja eigentlich bedeuten, wir kriegen mehr Wachstum und trotzdem bleibt der Trend zu einer geringeren Inflation intakt. Ich glaube, das ist die große Frage, die sich hier einige stellen. Wird das denn tatsächlich so sein? Großes Fragezeichen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Nachrichten, die wir über Nacht bekommen haben. Es geht, fangen wir mal mit China an. China liefert hier großer Bounce am Freitag und heute geht China schon wieder in Flammen auf und es geht hier um den Immobiliengiganten Evergrande Group. Hier wurden kurzfristig die Gespräche mit einigen wichtigen Kreditgebern abgeblasen und das Management betonte, dass die Restrukturierungspläne, die man erstellt hat, nochmals überdacht werden müssen. Das heißt, die Sorge vor einer möglichen Liquidierung von Evergrande steigt. Das ist natürlich ein richtig fettes Schiff in China am Immobilienhimmel und dementsprechend sind insbesondere die Immobilienwerte unter Druck. Also einmal die Nachrichten von Evergrande und dann auch die Meldung von der Nachrichten von der Financial Times, dass China einem Senior Banker von Nomura die Ausreise aus Mainland China, aus Festland China untersagt hat. Man betont hier, dass es sich nicht um eine Verhaftung handelt. Es geht um eine wohl laufende Untersuchung im Zusammenhang mit seiner Vergangenheit bei einer chinesischen Bank. Und in dem Zusammenhang darf er Festland China vorerst nicht verlassen. Aber das macht trotzdem Schlagzeilen, untergräbt das Vertrauen in das System in China. Und wir sehen dementsprechend ein bisschen mehr Gegenwind einmal mehr bei chinesischen Aktien. Chinesische Aktien wieder unter Druck. Die Wall Street zittert. Saisonale Gründe, Renditen der Staatsanleihen ziehen heute Morgen auch an. 5,12% im zweijährigen Bereich, 4,5% im zehnjährigen Bereich. Wie gesagt, Korrelation Bonds und Aktien ist hoch. Das fängt den Aktienmarkt heute ein und das an einem Tag, an dem wir Yom Kippur haben und die Handelsvolumen dünn sind, die Liquidität also Mangelware ist. Das sorgt eben dementsprechend für mehr Volatilität. So, und ihr lasst mich an der Stelle, ich komme gleich nochmal auf das Thema, auf das Makrothema zurück, aber ich möchte an der Stelle gleich nochmal beim Thema China und Einzelhandel bleiben. die Bedenken, die hier zunehmen, wenn wir heute Morgen mal, wo habe ich es hier, die Analystenkommentare sehen zu Nike und zu Starbucks, die natürlich auch sehr stark vom chinesischen Markt abhängig sind, auch sehr stark unter Druck geraten sind. Nike wird am Donnerstag nach dem Closing Ergebnisse melden, Micron übrigens am Mittwoch nach dem US-Closing. Ich bleibe mal bei Nike. Wir haben hier wieder zwei negative Analystenkommentare. Einmal von Jefferies. Hier wird das Kursziel deutlich revidiert von 140 auf jetzt nur noch $100. Die Aktie wird auf Halten abgestuft. Jetzt muss man sagen, Jefferies hat hier den Zug vollends verpasst. Ist ja nicht erst seit heute, dass die Aktie unter Druck steht. Die Sorgen um China gibt es schon lange. Und die Sorgen, dass natürlich auch der amerikanische Konsument auf die Bremse treten könnte. Jetzt kommt also Jefferies, schönen guten Morgen Jefferies, sehr spät mit einer gewaltigen Abstufung. Kursziel jetzt nur noch $100 statt 140. Und man betont, dass zum einen die Ausgaben in den Vereinigten Staaten im Bereich Apparel und Footwear unter Druck geraten könnten und die Nachfrage in China, der Makro-Gegenwind, könnte das Wachstum auch weiterhin beeinträchtigen. Die Themen sind nicht neu, aber es sind Themen, die immer noch über der Aktie hängen. Und da wir hier in dieser Woche Ergebnisse haben, gehen einige auf Nummer sicher. JP Morgan senkt das Kursziel heute Morgen von 142 auf $136. Auch die haben die Talfahrt der Aktie vollkommen verpasst, sind übrigens immer noch bei überdurchschnittlicher Performer. Und hier betont man auch, dass die Erwartungen für China im ersten Quartal erstmal jetzt reduziert wurden bei JP Morgan. Und den Rest wird man sehen, wenn die Zahlen gemeldet werden. Bei der Starbucks eine ähnliche Story. Wir haben ja unlängst auch den Rücktritt von Howard Schultz aus dem Board. Jetzt ist ein ehemaliger Berater von Alibaba hier mit in das Board gegangen. Die Citigroup senkt das Kursziel von Starbucks auf nur noch $104, bleibt bei neutral. Und auch hier glaubt man, dass der Gegenwind aus China bleibt und die langfristigen Wachstumszahlen von Starbucks erstmal gefährdet. Also man bleibt auch hier auf Nummer sicher. Die Einzelhändler haben es hier nicht einfach. Aber schaut euch mal die Märkte an, wie zerrissen die sind. Die Bankaktien notieren so, als wäre der S&P schon bei weit unter 4.000. Die Broker-Dealer notieren so, als wäre der S&P schon bei 4.500, so Pi mal Daumen. Also Banken und Broker-Dealer, komplett getrennte Welten. Das Gleiche sehen wir mit den Einzelhändlern und den Hausbauwerten. Die einen laufen gut, die anderen extrem schlecht. Also die Spanne zwischen Venus und Mars an der Wall Street ist sehr hoch. Und ich möchte das an der Stelle nochmal aufgreifen. Ich hatte das heute für alle Abonnenten auch in Koch Insights nochmal sehr ausdrücklich ausgearbeitet. Man muss eins beachten. Ja, die letzten 100 Tage, Handelstage im Jahr, sind historisch betrachtet sehr gut für die Wall Street. Aber man sieht, dass das aber auch die Phase ist, in der man teils sehr große Ausreißer bekommt, und zwar nach unten 1987, 2008, 2018. Und wenn man sich die Märkte zurzeit anschaut, wie stark, wie unterschiedlich auch die Strömungen sind, die auf einmal aufeinandertreffen. Die Japaner müssten eigentlich anfangen, von dieser Nullzinspolitik stärker abzuweichen. Wir werden im ersten Halbjahr da eine Inflation von über 4% haben. Tun sie aber nicht, was dann gleichzeitig den Yen aber weiter lähmt. Und heute Morgen wird wieder betont bei Nikkei, große Nachrichtenagentur in Japan, dass ab einem Niveau von 150, dass der Druck zu intervenieren auf Japan erheblich zunimmt, um den Yen zu stabilisieren. Well, das dachte man bei 145 auch schon, aber wann tun sie es denn endlich? Denn die Aussagen auch der japanischen Zentralbank sind extrem konträr. Ueda von der japanischen Zentralbank laut Reuters betont, well, es sei ausgesprochen unsicher, ob japanische Unternehmen nun weiterhin Löhne anheben werden oder eben nicht. Ja, Unsicherheit. Jerome Powell sitzt da und sagt, naja, also warum der Arbeitsmarkt bisher so solide sei, sei durchaus auch unverständlich. Ne? Aber ja, also dieses Unverständlichsein macht den Markt natürlich ein Stück weit auch ein bisschen nervös. Jetzt nochmal eine Makrokomponente zum Thema Wachstum und Inflation und Bewertung an der Wall Street. Wenn man sich mal den Flash PMI anschaut, der letzte Woche gemeldet wurde, also der Einkaufsmanager-Index der Industrie und Dienstleister, die vorläufigen Daten quasi, dann sehen wir zwei Trends. Zum einen weniger Wachstum als erwartet, gleichzeitig aber ist die Prices-Paid-Komponente, also was Unternehmen zahlen müssen, über den Erwartungen. Das ist kein gutes Omen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb die Wall Street jetzt kurzfristig immer noch ein bisschen nervös ist. Denn, wenn man das mal genau beleuchtet, wenn die Prices-Paid-Komponente höher ausfällt im Vergleich zu den Preisen, die Unternehmen bekommen, also Unternehmen müssen mehr zahlen, bekommen aber, also bekommen weniger, ist nicht richtig, weil wir immer noch Preise, sagen wir mal so, für das eine wird mehr gezahlt, als sie mehr an Preisen dann letztendlich selbst bekommen. So habe ich es, glaube ich, hoffentlich richtig ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine. Ich übersetze es mal. Das bedeutet vor allen Dingen Margendruck. Und wir haben jetzt in Kurze Beginn der Berichtssaison, werden wir Margendruck sehen. Und mit dem Dollarindex fast wieder auf dem höchsten Niveau seit November vergangenen Jahres. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Margen aus und auf den Gegenwind für die Währungskomponente bei den großen Unternehmen im S&P 500? So, diese ganze Bewertungsdebatte, weil die Bewertung sei so hoch, weil ja, also die Bewertung ist sehr hoch, die Ertragsrendite im S&P verglichen mit den Renditen der langlaufenden Anleihen viel zu hoch. Also das würde ich unterschreiben und ansonsten wird es dann schon wieder schwierig, ne? Nochmal, wenn 7 Aktien oder mit Eli Lilly und Costco vielleicht 10 Aktien mit Walmart so viel Performance im S&P ausmachen, kann man nicht den gesamten Index als teuer darstellen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei den Magnificent 7 liegt bei über 30. Das bei den anderen 493 Werten bei 16. Das ist vielleicht verglichen mit der Höhe der Renditen hoch, aber wirklich teuer. Also man muss wirklich sehr tief eintauchen und unterscheiden, in welchen Segmenten man letztendlich gesehen unterwegs ist. Bevor man sich also die Frage stellt, geht der Markt jetzt hoch oder runter, glaube ich, ist in diesem Jahr weiterhin essentiell, das absolut essentiell, das Managen von Positionsgröße. Auch ich habe China-Tech-Werte, die habe ich am Freitag in die Rallye abgebaut. Aber ich habe vor allen Dingen nicht so viele Werte, die eine hohe Gewichtung ausweisen und die mir die gesamte Performance zersemmeln können. Und das Motto bleibt Risikomanagement. Nach unten weniger verlieren als der Markt, nach oben vielleicht nicht ganz so viel mitnehmen wie der Markt, sehr breit aufstellen. Ihr werdet es kaum glauben, ich bin ja nun Yen Long und liege damit eigentlich seit gut 2-3 Wochen daneben. Aber eine Währung schwankt nicht so stark wie der Aktienmarkt. Wenn der Nasdaq also auf die schlechteste Woche seit März schaut und der Russell 2000 im Prinzip die gesamten Jahresgewinne abgegeben hat, weil dann ist die Yen-Long-Position, obwohl ich daneben liege, immer noch damit verglichen erstaunlich sexy. Das Gleiche auch bei den Bond-Yields. Ja, die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen. Ich habe persönlich letzte Woche, also in die Notenbanktagung, am Tag der Tagung deutlich abgebaut, aber ich baue jetzt auch schon wieder auf, im kurzen Bereich wie auch im langen Bereich. Und nochmal, wenn ein Bond korrigiert eine Staatsanleihe, ist die prozentuale Veränderung oft geringer als die Folgen, die wir dann auf der Aktienseite sehen. Deshalb ist nicht das eine toll und das andere schlecht, aber es kommt auf die Mischung an, weil nur durch die Mischung, wenn man möglichst breit aufgestellt ist, kann man das Marktumfeld, in dem wir jetzt sind, einigermaßen gut überdauern. Der S&P ist jetzt 12% im Plus fürs Jahr. Ich war in der Spitze 25% im Plus und jetzt bin ich noch 22% im Plus und der S&P ist 12% im Plus. Also Geduld haben, auch Cash halten und warten, bis sich Märkte stabilisieren, nicht hektisch werden. Aktionismus in einem Marktumfeld wie diesem ist oft ausgesprochen schwierig. Wir haben diese Woche übrigens auch einen Analystentag bei Dell, um genau zu sein, am Donnerstag. Die Deutsche Bank hebt heute das Kursziel auf $75 an, bleibt bei der Kaufempfehlung. Bei Guggenheim werden die Aktien von Microsoft von Verkaufen auf Kaufen aufgestuft. Bei BMO Capital bleibt man bei Oracle bei Halten. Das Kursziel wurde leicht reduziert auf $130. Bei Plug Power, die HSBC, Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11 Dollar. So, das war's für heute. Ich bin jetzt wieder an der Wall Street bis, ich glaube, zum 18. Oktober. Ich werde jetzt auch immer schön brav die Closing Bell machen. Heute gibt es eine kleine Ausnahme. Ich werde mich wahrscheinlich heute im Tagesverlauf nochmals melden, etwas früher melden, aber ich bin rechtzeitig zurückgeflogen aus Deutschland, auch deshalb, weil meine Frau heute Geburtstag hat und die Frau, die mir mein wunderbares Kind geschenkt hat. Und ich finde, das muss gebührend gefeiert werden. Und ich bin so viel unterwegs gewesen letzte Woche zwischen München, Frankfurt hin und her, dass ich das ein oder andere Geschenk und vor allen Dingen noch die Geburtstagstorte besorgen muss. Ne? Die darf ja nicht fehlen. Und deshalb erlaube ich mir heute Abend mal auf die Closing Bell zu verzichten. Aber wenn es irgendwas Spannendes gibt, melde ich mich auch gerne nochmals im Tagesverlauf. Also, euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute im Tagesverlauf nochmals wieder oder dann morgen früh zur Opening Bell.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.